Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Gibt neu, ne? Ist neu rausgekommen. Jetzt aktuell ganz neu.
Okay. Heißt das wieder rausgekommen, oder?
Es gab doch mal ein oder zwei Jahre keinen, ne?
Okay, ich bin ja sowieso raus bei den
Neuen. Hey Frank, hallo, wir reden gerade über den Autokatalog, Leute. Wir sind wieder da.
Moin, moin. Ja. Genau, alles Gute für euch auch im 2022.
Nein, hör mal.
Was, nein?
Was? Nee, Quatsch, nicht alles Gute.
Warum nicht?
Scheiß doch drauf.
Nur Gesundheit?
Ach Quatsch,
auch nichts? Gar nichts?
Gar nichts. Hier. Alles Gute und bla bla bla, bis zu Heiligen Drei Könige, sagt man das danach, Schluss.
Ja, aber
bald schon der Achte.
Ich habe keine Ahnung, wann Heilige Drei Könige ist, aber stimmt, da war was.
Oh Mann, ey.
Ja, ich kenne das alles nicht.
6.1.
Bist du katholisch?
Nö, aber das weiß man doch. Das war früher mal ein Bundesfeiertag. Aber nicht in deiner Welt.
Nee, tatsächlich nicht.
Wir hatten nur 61 lange Betten und keine Feiertage.
In Soltau.
Ja. Autokatalog, ne? Es gibt einen neuen Autokatalog von Automotorensport. Ist in dem neuen Automotorensport vorne Werbung drin. Und Titelwagen auf der neuen ist der neue SL, Mercedes.
Ja.
Also, da habe ich ein fieses Bild gesehen. Da war ein fieses Bild auf Facebook unterwegs. Und zwar der neue SL offen, in so einem Grau-Metallic. Schräg hinten unten fotografiert. Musst du zweimal hingucken beim drüber gucken, ob das nicht ein 911er ist. Aber musst du zweimal gucken.
Ja.
In dem Moment denkst du, oh, 991 in grau. Und dann, was? Wieso ist der Mercedes-Stern? Echt? Alter.
Das gab es damals aus der Perspektive auch beim AMG GT. Der war auch dem Porsche irgendwie dann doch sehr ähnlich hin.
Also hier, das ist, aber gut, klar. Na, gute Sachen, ja. Die schreien ja nach Kopien, also hat Mercedes halt den selber kopiert. Genau wie mit den Podcasts. Also wir haben ja einen Kollegen, der Carsten Arndt, den Mega-Podcast, alte Schule, the number one in Klassikers-Podcast in Germany.
Ne? So sieht's aus.
Kann man so sagen. Und auch der wird jetzt kopiert, habe ich festgestellt. Ich habe da in so einen neuen Podcast reingehört. Motorikonen.
Das ist ja
aber
ähnlich,
Carsten,
ja?
Ganz ernsthaft, das ist doch mega. Wie der Japaner gesagt hat, wenn ich kopiert werde, dann habe ich es geschafft. Es gibt auch eine Garage 13 und eine Garage 10 inzwischen. Scheiß drauf.
Ne? Und eine Halle 11, ne?
Gibt es eine Halle 11?
Weiß ich nicht.
Nee, Wagen 12 gibt es auch noch.
Ja.
Ist wie ist. Carsten, herzlichen Glückwunsch zu deinen ersten Plätzen wieder mal überall.
Ja,
so soll es sein.
Er ist vorne. Ich bin sehr viel mit ihm in Kontakt und ja, er hat auch noch eine Menge vor. Er ist auch sehr energisch dabei und mittlerweile.
Ja, das merkt man auch, ne? Ja. Also hier Social Media,
ja.
Gibt ja richtig Gas. Ich glaube, der hat einen ganz schönen Etat. Vielleicht sollte ich mich umorientieren und sollte Social Media Manager bei Carsten werden.
Ja, Etat hin oder her. Man darf halt nicht unterschätzen, dass das halt alles eine Menge Zeit erfordert. Also aber du musst halt permanent am Ball sein.
Ja,
ne?
Aber er ist ja nun mal ein Profi, er ist nun mal Journalist, ne?
Ja, genau.
Und das hat er Hand und Fuß, wie er das macht. Ne?
Genau.
Nicht wie wir eiern hier rum.
Ja, also klar.
Hier kommt ein Autohändler und jetzt sitzen wir hier, ist hier kalt, ist 12 Grad. Ich habe noch eine Jacke über den Knien, damit ich keine Arthrose kriege. Weißt du? So, das ist unser Podcast. Wir gucken natürlich, was die anderen machen, aber na gut.
Gut, aber Profis im Reden sind wir natürlich schon.
Da sind wir auch. Irgendwie. Ah ja, vielen Dank, Panda World übrigens, wenn ich schon mal dabei bin beim Reden. Panda World ist eine Seite auf Facebook auch. Also es geht um Fiat Pandas, nicht um das Tier.
Mhm.
Und die haben mir ungefragt einen Kalender zugeschickt. Total nett, habe ich mich sehr darüber gefreut. Panda World Kalender 2022. An der Stelle vielen Dank an euch. Macht weiter so. Also eine schöne Seite. Ich folge denen natürlich auch sowieso. Ne?
Ja, cool. Ja, hast du nett gemacht, ne? Bestimmt eine nette Community.
Wir sind hier reich beschenkt worden. Vorhin war Martin da und er hat hier erstmal, das war so ein Sechserträger, komplett eingepackt, hier schon weggetan, von Haribo. Hat hier einen Sechserträger,
Haribo.
Ein Kilo Packung Haribo Fantasia gebracht. Ne?
Ja.
Jetzt können wir uns hier mit Gummitieren totschmeißen.
Auch
die kann man zur Not auch warm machen und irgendwas fixen, mal was kaputt ist von einem Auto hier.
Du meinst was kleben damit, ne? Ja. Du meinst irgendeine Undichtigkeit beseitigen, ne? So die
alten Autohändler-Tricks beseitigen.
Ja, ja, also genau, hier steht auf dem Tisch tatsächlich der Killer sämtlicher guten Vorsätze für 2022. Ja, müssen wir mal sehen, was wir damit machen.
Der Turm.
Der Turm, genau.
Ich mag das gar nicht so Fantasie, ehrlich gesagt.
Ich mag toll.
Nur die mit der weißen, mit diesem weißen Schaumrücken.
Ich mag die Cola-Flaschen.
Du nimmst dir eine Packung einfach mit.
Wir sortieren uns die raus.
Ja, genau. Ja. Ja, kann ich, das ist einfacher. Gehst einfach oben in den Rewe und kaufst eine Tüte Cola-Flaschen. Dann musst du nicht lange sortieren.
Da hast du recht, ja. Ja, hast du recht. Ja, ich habe gestern einen Anruf gekriegt von einem Kollegen von mir, einem Verkäufer von mir, der mich anrief und sagte, oh Frank, ich wollte dir vor dem Wochenende nochmal eine Freude machen. Ich habe eben mit einem Kunden telefoniert, dem habe ich vor 2 Jahren schon mal ein Auto verkauft. Und der hat mich gefragt, ob ich einen Franco Teromolanis kenne. Und natürlich habe ich gesagt, das ist mein Chef. Er hat gesagt, ja, ich höre mal seinen Podcast. Also schließt sich plötzlich der Kreis. Ne? Ja. Ja, von daher habe ich mich auch sehr gefreut. Gibt dann immer wirklich ja auch die Woche über sehr, sehr viele Hinweise. Auch viele neue Hörer. Ich vermute, dass jetzt langsam so die Algorithmen kommen, die beispielsweise auch die Bewertungen bei Spotify greifen und dann eben den Podcast entsprechend mehr Menschen anbieten. Also
aber ich habe witzigerweise, mich haben diese Woche, es war hier wieder Internet ruft an, mich haben 2 Leute angerufen.
Ach was?
Ja, zwei Leute haben mich angerufen, haben mir gesagt, boah, ich höre gerade Ihren Podcast. Ich muss das mal gerade sagen. Ich komme auch aus der Automobilbranche. Ich habe vergessen, was er macht. Ich finde das so cool. Das ist so toll. Ich höre das seit einer Stunde. Meine Tochter ist schon genervt im Auto, aber ich ziehe das jetzt hier durch. ich so, ja, vielen Dank. Mensch, das wollte ich nur mal loswerden. Klick aufgelegt.
Ah, cool.
Ja, und dann ruft mich einer an, ein Herr Anwalt sowieso aus Leipzig oder so. Ja, er würde immer meinen Podcast auch oder unseren Podcast hören. Und er wollte das mal klarstellen, hätte das mal durchgeprüft, dass das mit, was ich erzählt habe, mit Euro 5 und H-Kennzeichen, also dass das hier in Hamburg nicht funktionieren wird, dass man durch diese Umwelt, diese Dieselzone fährt. Und er hätte das durchgeprüft, ein H-Kennzeichen würde immer stechen, würde alles andere ausstechen.
Ach was, okay.
Die Verordnung will ich aber noch mal sehen. Das ist, weiß ich
war ja auch der Meinung, aber noch mal, ich habe die Meinung nicht untermauert mit irgendwelchem Wissen, was ich mir erlesen habe. Ja, cool. Gut zu wissen.
Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich will das noch mal genau wissen. Ich brauche die Verordnung dazu. Das klingt mir irgendwie, ist mir das so unheimlich. Das war ja. Zu glatt, der Durchmarsch.
Ja, du hast ja Spezialisten zu Hause, aber gut.
Ja, also meine Frau ist Strafrichterin, aber die ist ja jetzt nicht...
Lassen wir es doch mal drauf ankommen.
Ja, ach so, ja, du meinst wegen Ordnungswidrigkeit. Jo. Ne? Die landen ja, ne, ja. Ist aber Bezirk St. Georg, das ist Bezirk Altona.
Ach so, ein Ärger aber auch. Was ich mich auch sehr gefreut habe, du hast mir ja gestern was weitergeleitet, auch von einem Hörer von uns, der dir geschrieben hat und gesagt hat, Mensch, ihr habt doch schon öfter mal über Totalschädengeschichten und so Amerika gesprochen. Er ist auf der Suche nach einem Porsche 996 3.6 und hatte auf Mobile einen schönen gefunden. Der Preis war auch sehr angenehm, nette Formulierung. Und er hat den Verkäufer angeschrieben und in der Anzeige stand, dass es einen reparierten Unfallschaden gab und dann den Import nach Deutschland. Und er ist dann der Sache auf die Spur gegangen und ist immer tiefer eingestiegen, hat also mit dem Verkäufer geschrieben, hat dann auch sich selber, und das ist auch richtig so, ich meine, wenn man ein Auto kaufen möchte, dann kann man auch die, weiß ich nicht, 20, 30 Euro investieren und sich einen Carfax-Zugang holen. Und ist dann bei Carfax reingegangen, hat dann die Fahrgestellnummer geprüft und was war? Na klar, Total Loss Damage, also das Auto ist gegen einen Baum gesetzt worden. Baum ist ja auch meistens etwas härter. Baum steht auch meistens nicht bei 30 Meilen in der Stadt.
Und Baum bleibt auch stehen.
Und Baum bleibt in der Regel stehen. Also, wie gesagt, Totalschaden. Dann steht auch hier drin, das kann man auch alles nachvollziehen, wunderbar, in Carfax, weil das dann nach Litauen exportiert wurde, vor, was weiß ich, 5 Jahren. Ja, und jetzt ist er halt fertig. Endlich haben sie alle Teile zusammengeklaut.
Angeblich hat sich das ja ein litauischer Arzt restaurieren lassen, das Fahrzeug. Fährt es jetzt nicht mehr.
Ja, ein Zahnarzt wahrscheinlich.
Ja.
Ja, der gehofft noch Zähne zu finden.
Ja, whatever. Sagen wir mal so, die Eckdaten sind natürlich, Unfallwagen geht nach Litauen, kommt dann nach Deutschland, irgendwann weiß nicht, wie es repariert worden ist.
Finger weg.
Ja, natürlich.
Einfach nur Finger weg. Der Preis ist doch gar nicht entscheidend bei so einer Geschichte. Die Geschichte hört doch auf, wenn du das weißt.
Natürlich hört die auf, weil im Zweifel fährt das Auto bei 200 nicht mehr geradeaus.
Ja, sucht sich den nächsten Baum.
So wie der zusammengedengelt worden ist.
Ja, ist alles, na. Ja,
Aber cool, weil der tatsächlich diese komplette Journey einmal durchgegangen ist. Und das ist eben das, lasst euch nicht von günstigen Preisen locken. Warum sollte ein gutes Auto günstiger sein? Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Klar kann man Glück haben, aber dann müsst ihr wirklich sehr, sehr, sehr früh aufstehen.
Nee, der Markt ist ja transparent.
In der Regel schon, ja.
Der Markt ist europaweit transparent im Internet. Du siehst, was wo kostet. Und also so, es gibt in dem Sinne keine vermeintlichen Schnäppchen. Das ist selten sowas.
Ja, genau.
Das Schnäppchen liegt eher darin, zu erkennen, was für gute Autos zu günstig vielleicht ein bisschen angeboten werden und den Kultfaktor des Fahrzeugs zu erkennen, ohne dass man vorher drauf gedacht hat. Also man hat nicht drüber nachgedacht. So. Da liegt irgendwie das Schnäppchen drin natürlich. Ne?
Ja. Ja, dann habe ich tatsächlich eine Menge Menschen gehabt, die uns angeschrieben haben zur letzten Folge, was das Thema Subaru angeht, die so ein paar Erlebnisse mit Subaru hatten. Ich bin auch nochmal eingestiegen. Die hatten ja tatsächlich auch ein paar ganz coole Autos, auch so ein 1800er Kombi mit einem schönen Turbo-Boxer-Motor und Allradantrieb. Also es gibt ganz kultige Dinger aus den 80ern. Unter anderem eben auch der XT, da habe ich auch nochmal so ein paar Bilder gepostet.
Und der Subaru Brad.
Genau, der Brad, genau. Und was ich nicht wusste, Jens, wahrscheinlich hast du das auch mal am Rande mitgekriegt. Mir hat halt jemand geschrieben, ja, Subaru, ähnlich wie Saab, war ja ein Hersteller irgendwie eher von Flugzeugen und hat dann angefangen mit Fahrzeugen, wobei das ist ein großer, ich sag mal, Konzernkonglomerat gewesen in Japan. Und jetzt kommt, es gibt noch eine Parallele zu Saab. Kennst du das?
Fing auch mit S an?
Nee, ja, es gibt einen...
Beide pleite?
Ja, genau. Nee, es gibt einen Saab, der unter dem Namen Subaru, also sprich Subaru Impreza...
Ach so, ja, das ist ja klar. Na, zwei, kenne ich.
Ja, es ist ein Auto gewesen.
Ja, kenne ich.
Das war mir nicht klar.
Aber für den US-Markt nur.
Ja.
Ja, kenne ich.
Ja, Wahnsinn. Also diese Parallele.
Ja, es gibt ja noch einen. Also die haben ja auch, für den US-Markt gab es ja auch einen Saab 9-7. Das ist ein Chevrolet Trailblazer mit einer anderen Front, wo Saab draufsteht. So, also,
was die noch gemacht haben da zum Ende hin, ne?
Ja.
Unglaublich.
Saab hat versucht, da so Lücken zu schließen, ne?
Ja. Ja, hast du denn, wenn wir gerade bei Lücke schließen sehen, hast du die neue Studie gesehen, EQXX von Mercedes?
Ja, habe ich gesehen.
Ich will gar nichts sagen zu dem Design, weil ich das musste schmunzeln.
Das Design ist schon mal wesentlich besser wie vom EQS.
Also wenn dir das gefällt, okay, ich bin da ja, sehr zurückhaltend, was also, das Auto angeht, optisch.
Und weißt du, was das Auto optisch ist? Es ist optisch ein voll aufgeblasener VW XL1.
Ja, da waren Designelemente daraus.
Nee, es geht ja gar nicht anders. Es geht ja um diese aerodynamische Form. Und du kommst irgendwann zu der Form. Du brauchst ein Abrissheck, eine Kammlinie hinten. Und du kommst irgendwann auf diese
Mischung
aus Tropfenform. Ja. Und deshalb, er sieht aus wie ein großer VW XL1, auf Deutsch gesagt. Ne?
Aber weißt du, was mir daran gefallen hat und welcher Trend, du wirst das vielleicht auch irgendwann mal überlegt haben oder vielleicht sogar gemacht haben, hast du die Reifen gesehen von dem Auto?
Nee.
Musst du mal drauf achten.
Nicht bewusst.
Die haben weiße Schrift drauf.
IKIT.
Ja, weißt du, so wie
White Letter Tires.
Genau, wie White Letter Tires, wie man früher manchmal mit so einem weißen Stift, kennst du, da gab es so Stifte extra für Gummireifen.
Die haben doch nur Schrift weiß drauf, weil, was sind das für Reifen, Pirelli?
Keine Ahnung, natürlich, weil der natürlich auch seinen Reifen da promotet.
So
weil
sieht
dann,
das aber
logisch,
aus.
Das ist ja klar. Aber es sieht ganz cool aus. Ich finde ja bei manchen Autos, so wenn du einen alten amerikanischen Jeep oder so siehst, da muss das ja dran sein. Da muss irgendwie, weiß ich nicht, Grabber dran stehen. Aber ich finde diesen Trend ganz witzig. Wie bei Dada-Autos.
Den einzigen Vorteil, den diese Reifen mit diese White-Letter-Tires für die US-Autos haben, du kannst die umdrehen. Wenn du die umdrehst, sind die einfach nur schwarz. Dann sind die weißen innen drin, weil die Beschriftung ist nur auf einer Seite.
Ah, okay. Also du meinst von links nach rechts ziehen.
Genau, ja. Dann ist Ruhe.
Ja, sehr gut. Das ist ja ein Trick, du.
Ja,
Ruhe ist auch wieder so ein Trick.
Ich gucke gerade hier oben in die Ecke. Da steht Dr. Elf lächelt mich an vor dem witzige Ecke, ne? Der goldene Passat und der weiße Volvo 480. Die beiden haben uns diese Woche verlassen.
Habe ich gesehen.
Im Paket.
Ja, das hattest du, witzig, das hattest du letzte Woche schon kurz angedeutet, mir gegenüber zumindest. Ich glaube nicht im Podcast.
Witzig, ne?
Witzig, ja.
Kombi. Das ist sein erster Volvo und sein erster VW, wenn ich es richtig verstanden habe. Er hat sonst, glaube ich, Mercedes irgendwie.
Landen die in der Sammlung?
Ja, werden aber benutzt.
Ja, ich habe so überlegt, das wären zwei gute Autos so für jemanden, der Autos für Filme verleiht.
Die sind zu gut dafür.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, aber Filmverleih, das versendet sich ja. Das Auto kann ja richtig macken, aber das siehst du ja alles nicht. Du musst nicht so gute Autos nehmen.
Nee, je nachdem, ob es ein Film
aus der Zeit ist. Das hast du ja bei unseren Folgen hier Youngtime oder mit Helge gesehen. Ne? Du hast überhaupt auf die Entfernung nie gesehen, was Helge wirklich für Falten hat.
Naja,
das hat sich alles versendet immer. Ne?
Ja. Helge hat doch keine Falten.
Nee.
Der kriegt nur Falten, wenn er mit dir unterwegs ist.
Ja, keine Ahnung.
Weil du ihn immer ärgerst.
Ich habe übrigens, der Passat ist weg und es kommt der nächste Fünfzylinder.
Habe ich gesehen, ja.
Der Nissan Santana XI, 5XI.
Ja, mit dieser geilen typischen VW-Felge, diese... ja, Doppelspeichen,
wie nennt man das? Ich vergesse den Namen, die hat einen Namen.
Genau,
ist hier wie beim Golfquartett Cabriolet.
Genau.
Und die gleiche Felge ist auch auf dem Golf GTI drauf.
Genau.
Der ist übrigens schon hier, den habe ich mir schon angeguckt, aus Teneriffa.
Toll.
Boah, geiler Zustand. Das ist eine Granate. Na gut, der Santana ist geil. Das ist ja tatsächlich bei Nissan produziert, das Auto. Und der hat auch ganz viele Nissan-Teile. Also ob es jetzt Scheibenwischerarme sind.
Welches Baujahr ist der?
Der ist Baujahr, so muss ich gerade lügen, ich glaube 85.
Und ist der nicht neuer?
Nee.
Wie jetzt? Also der ist gleichzeitig gebaut worden wie der Santana bei uns, aber bei Nissan?
Ja, klar.
Ich hätte jetzt gesagt, der ist dann später in Lizenz
dort.
Nissan
hat den selber produziert. Und das Krasse ist, es gab ein VW Santana in Japan über die VW-Händler zu kaufen, aber Nissan hat den Nissan Santana über Nissan-Händler vertrieben. Also voll marketingmäßig komplette Krütze, vollkommen schräg. Es gibt ja zig Prospekte, es gibt sogar bis zum Facelift, der ist jahrelang da gebaut worden. Also die haben den wirklich 7 Jahre lang gebaut. Und das Krasse ist, ich habe ein Video gepostet, es gibt so geile Werbevideos, die sind aber in Deutschland gedreht mit den Autos. Klar.
Ja, okay. Ja.
Und die Top-Version heißt Nissan Santana XI5 Autobahn.
Ja, geil. Ja,
Bahn heißt
geil.
Autobahn.
Ja, das ist geil.
Und dann siehst du in diesem Video, siehst du diesen Santana über eine Autobahn irgendwo. Im Hintergrund siehst du plötzlich Neuschwanstein. Und dann Nissan Santana Autobahn, hörst du diese japanische Stimme. Und dann sagt sie sowas wie romantische Straße. Das steht dann auch in Text drin, ja? Romantische Straße. Und
also Autobahn ist auch total romantisch.
Ja, Autobahn. Und dann fährt er an Neuschwanstein irgendwie noch vorbei und so, das ist die Werbung.
Autobahnromantik sind
ja,
Autobahnraststätten.
Und interessant ist der Motor, das ist es gab ja bei uns auch einen 1,9er und 2 Liter Fünfzylinder. Das ist ein 2 Liter Fünfzylinder Motor, aber diese Motorkennung wurde hier nicht produziert.
Zumindest nicht im Pkw-Bereich vielleicht.
Nee, gar nicht. Das ist tatsächlich... für diesen Nissan gibt es diesen Motor. Und wenn ich das richtig rausgefunden habe, überhaupt im asiatischen Bereich, gibt es irgendein Land, wo der noch montiert. Und in dem chinesischen Santana war der, glaube ich, auch drin. Das war also auch das Problem. Der Wagen hat nämlich, der ist schon länger hier in Deutschland. Der gehört einem Kunden von mir, der eine Sammlung hat. Und wir haben schon ein paar Mal über das Auto diskutiert. Und ich habe gesagt, aber TÜV wäre schon nicht schlecht. Ne? So, dass man ihn zulassen kann. Und das war halt immer ein Problem wegen dieser Motornummer, weil die Motornummer mit Santana ist nicht typisiert. Gibt's nicht. Also die beiden Sachen zusammen
gibt es
nicht.
Es gibt keine Abgaswerte oder ähnliches dafür.
Genau. So, und das hat jetzt viele Jahre gedauert und der Wagen hat tatsächlich TÜV von der Zulassung.
Ja, dann gibt es jetzt ein Typenblatt irgendwo. Ja. Wenn der Nächste so ein Auto holt, könnte er es nehmen.
Genau, ist das geil.
Aber ja, ich muss ja sagen, ich finde die Kiste total skurril.
Ja.
Das Auto an sich, ein VW Santana, habe ich immer gehasst.
Ich nicht.
Du erinnerst dich vielleicht, die gab es ja, gab es halt Polizeiwagen viel.
Ja, ja.
Das gab es ja in den 80er Jahren als Polizeiwagen. Und ein Kumpel von mir, mit dem ich damals in der Berufsschule war, der hat so einen VW Santana gehabt, ehemaligen Polizeiwagen, umlackiert in so ein Blau, weil die ja damals alle in Weiß-Grün natürlich nicht verkäuflich waren. Und dann war das ja Automatik. Ja. Die haben ja so eine, ich muss lügen, 2-3-Gang-Automatik irgendwie,
so ein
Blödsinn. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir einmal in der Pause mit dem Auto losgefahren sind und ich dann gesagt habe, so mal mit der Automatik, hat die auch Kickdown? Und mein Kumpel so in der Stadt, jo, hat Kickdown, drück drauf. beschleunigt voll, es war nass die Straße, er muss bremsen, rutscht über die Kreuzung rüber gegen ein Verkehrsschild, ja, mäht das so weg, ja, steigt aus, also auch so total wach, steigt er aus, tritt das wieder fest, das Schild, stellt das so ein bisschen auf, steigt ins Auto, wir fahren wieder zur Schule, gehen in die Klasse, ne? So, 10 Minuten später klopft es an der Klassentür, steht da die Polizei. Hatte jemand gesehen, hat sofort das Kennzeichen aufgeschrieben, hat er echt Ärger für gekriegt, weil auch sowas ist natürlich Unfallflucht.
Ja, klar. Der Santana hier, der Japaner, hat auch Automatik. Mhm. Der hat eine geile Klimaanlage. Also,
wie viel PS hat das Ding?
Der hat 110.
110, okay.
Der hat eine geile Klimaanlage, so eine Art Klimatronik, aber die eigen. So ist bei VW ja gar nicht so eingebaut worden. So ein Soundsystem mit so einem japanischen Radio.
Bring das Auto mal zu VW.
Und dann hat der,
bring den mal zu Volkswagen.
Und dann hat der eine samtrote Velour-Ausstattung, hat aber Sportsitze. Die sind in rotem Velour bezogen.
Ist der nicht dunkelblau gewesen?
Nee, der ist dunkelrot. Außen ist der warm. Ja,
und außen meine ich.
Grau-metallig.
Ach, grau ist das, okay.
Eine geile Farbkombi.
Ja, total.
Echt schön.
Ja, und vor allem skurril, ne? Also dunkelrote Velour-Sportsitze. Das passt alles gar nicht. So Velour-Sport, dunkelrot.
Ja, ist geil. Ja, das und der hat unheimlich viele, also innen drin, die Plakettproduktion ist Nissan, ne? Ist ein Nissan, klar, ja, auf der Plakette. Ja. Und es gibt ganz viele Teile, die Nissan-Teilenummer haben, aber dann auch außenstehende VW dran wiederum. Also ganz schräges Auto.
Außen steht VW dran?
Außen steht Volkswagen Santana.
Ey, du musst den wirklich, ja, ich sage, du musst den zu Volkswagen bringen und sagen, können wir eine Inspektion machen? Die legen sich komplett die Karten, passt ja gar nicht.
Die legen sich die Karten, weil sie nicht nachdenken heute, sondern,
ja gut, bei so einem Auto.
Ich muss mal in den Computer gucken, ich schließe hier mal mein Lösegerät, geht ja gar nicht, aber was ist das denn? Warum steht da nicht an? So, ja, weißt du, das ist ja...
Ne? Gut, aber das ist natürlich auch sowas von oberspeziell, das Auto.
Das ist so speziell, das ist geil. Einer hatte geschrieben, der nennt sich Moral Apostel,
glaube ich, auf Facebook. Ja, ist einer unserer Hörer, ja.
Ja, und der schreibt auch für meine Seite, der hat geschrieben, er hätte schwören können, dass ich ihm im Thema VW nichts beibringen kann, das wäre jetzt aber geschehen.
Ja.
Ich glaube, 99% aller derer, die das gelesen haben, haben richtig die Augen gerieben. Das meint er jetzt nicht ernst.
Ja. Ne? Ja. Doch. Aber ich hadere auch echt mit dem Auto. Also, so wie er ist in der Kombination, ist das schon cool und skurril. Ja,
pass auf.
Und irgendwie ein nettes Auto, ne?
Pass auf, der ist in einem Top-Zustand.
Ja.
Der hat eine Vollausstattung. Ja. Alles funktioniert. Der hat jetzt deutschen TÜV, H-Zulassung. 15er Motor, 110 PS, Automatik, Schiebedach, Klima, Automatik.
Vollausstattung hier. Das ist wieder so Slang.
Nee, das ist tatsächlich alles, was die VW-Regale hätten hergeben können. Ist da drin im Auto. Der ist rostfrei, gammelfrei, der ist 70.000 gelaufen. Der kostet, weiß ich nicht, 10.000 Euro.
Ja.
Weißt du, ich meine, sorry, das ist doch ein mega Hakenzeichen-Auto für das Geld.
Ja, vor allem, weil keiner damit rechnet, dass es überhaupt so einen dermaßen luxuriös ausgestatteten Santana überhaupt gegeben hat.
Nee, genau.
Weil die Santana waren auch, sorry, Santana in der Top-Ausstattung waren in Deutschland auch nicht da. Alles so braune Apparate, so richtig ätzende Teile. Also wirklich, sorry, damals waren VW Santana echt die letzte Kiste.
Ey, ganz ernsthaft, ich fand aber ein Santana formal immer gelungen. Und gerade er ist ja auch eine erste Serie, wo vorne noch Blinker und Scheinwerfer, Scheinwerfer, so nebeneinander sind. Hinterher hatten die ja größere Scheinwerfer und Blinker in der Stoßstange. Und diese erste Serie Santana, der ist stilistisch gut gemacht, weil die Proportionen nämlich stimmen. Und eigentlich ist ja beim Passat immer der Radstand ein bisschen zu kurz. Und beim Santana ist das nicht so. Ja,
passt der, ne?
Passt der besser, weil die C-Säule halt über dem Rad aufhört und nicht so weit nach hinten gezogen wird, weil es halt kein Schreckheck ist. Und dadurch wirkt der stimmiger.
Und die haben ja damals richtig Platz gehabt, die Dinger. Ne? Die haben ja, klar, logischerweise im Innenraum waren das große Limousinen und die hatten einen riesen Kofferraum. Ja, also die Autos waren einfach praktisch. Ich meine, klar, nicht umsonst war das eben auch ein Polizeiwagen. Ne?
Ja.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, kommt ein Nissan Santana XI5 heißt.
Aber es ist kein Autobahn, ne?
Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, ob es eine Autobahn ist, weil auch draußen wird es nicht draufstehen. Ich glaube, von der Ausstattungslinie her ist es eine Autobahn.
Aha, da muss was gehen.
Cool. Autobahn!
Ja, da muss noch so ein Autobahnaufkleber drauf, so ein kleiner, genau. Weißt du, so. Ja. Ja, cool. Stark.
Den Wald zur Liebe fahre ich 200 oder was, so einer, so ein Aufkleber. Den Wald zur Liebe.
Ja. Ja, und der Volvo, gut, das war ja auch hier ein Auto, was eigentlich, haben wir damit gerechnet, dass er schneller hier...
Die der 480er?
Ja.
Ich weiß, was das Problem ist. Der hat sich diese kurze Zeit, wo der nicht im Netz war, das hat dem Auto schwer geschadet, das habe ich falsch gemacht. Mhm. Ich habe den ja verkauft und dann hat der Kunde ein anderes Auto gekauft, dann sollte er wieder weg. Und der hat ihn ja erst 4 Wochen gehabt und hat sich plötzlich ein anderes Auto verliebt. Mhm. Das, den dann zurückzunehmen und sofort wieder zu inserieren, war ein Fehler. Weil tatsächlich hat auch einer zu mir gesagt, ah, der ist ja jetzt verkauft, hat mich nochmal angerufen. Er hätte immer gedacht, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht, weil der ja so kurzzeitig wieder im Netz war.
Ah ja, okay. Hm. Naja, klar, so eine Fragen bleiben manchmal offen. Und,
ja, jeder die kann können ja nur offen bleiben, wenn sie...
Also wenn man nicht kommuniziert, klar.
Genau.
Ja. Ja, ich finde das Auto ja nach wie vor total skurril und ihr müsst euch das so vorstellen, der steht hier so ein bisschen erhöht, weil es in die zweite quasi etwas höhere Etage geht in der Tiefgarage und nur aus dieser Perspektive erkennt man eigentlich den Volvo heraus, weil er unten eben unter der Stoßstange und guckt euch das mal an, war ein Volvo 480, einen Grill hat mit dem Volvo-Zeichen und genau, dem diagonalen
das
Strich.
Wäre eigentlich,
und,
ne?
Ja, und sorry nochmal, das... du ahnst da doch nicht den Grill. Also die hätten da ein Lüftungsgitter reinbauen können und das war's. Nein, da ist dann nochmal das Volvo-Zeichen und so weiter. Und kein Mensch sieht das, weil es ist unter der Gürtellinie, kann man sagen.
Das ist richtig.
Ja, ja, naja, und gut, und er war halt einer der Besten, die es überhaupt gibt in Europa. Ne? Also finde ich ja kaum einen.
Er hat auch einer geschrieben auf Facebook, einen besseren. Herzlichen Glückwunsch an den Käufer, einen besseren wird es nicht geben. Also glaube ich auch nicht.
Ja.
Der war auch von dem Zustand sehr angetan, so, ne?
Ja, ja. Ja, cool. Finde ich aber gut, dass er beide Autos bewegt und wenn man unauffällig von A nach B kommen möchte, dann nimmt man den goldenen Passat.
Ist doch nicht unauffällig.
Ich finde schon irgendwie. Ich finde ihn immer noch recht unauffällig, ja. Ja. Da muss man wirklich genau hingucken und vor allem, man ahnt ja bei dem Auto, das war ja das Besondere, finde ich auch, der Motor, ne? Also den Motor in dem Auto. Irgendwie ist eine skurrile Kombination, weil von außen ist der langweilig, aber der Motor hat schon richtig Spaß gemacht damals.
Ja.
Cool, ja, weg sind sie. Aber sonst was Neues habe ich hier noch gar nicht gesehen. Wenn die weg sind, ist wieder Platz.
Ja, 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 ja.
Geht langsam los.
Ja, es rollt ja wieder einiges an jetzt.
Ich habe gestern, das hatte ich mir hier noch notiert, ich glaube, gestern war das eine tolle 3-Bilder-Serie gesehen bei Facebook aus der ehemaligen DDR 1977. Ich weiß nicht, ob du das Bild auch gesehen hast, ein Pontiac Trans Am in der DDR 1977 ja. Auf einer Hochzeit mit DDR-Kennzeichen. Wenn du so ein Auto gehabt hast in der DDR, was ist da passiert, wenn du mit so einem Auto vorgefahren bist, wenn du bedenkst, was es eigentlich gab und wie besonders da schon ein Golf oder ein Kadett D oder ähnliches war, die über Genex kam.
Da war es wahrscheinlich ein Popstar.
Ja, ich weiß es nicht. Also es ist total skurril. Also vielleicht weiß ja jemand mehr über die Geschichte dieses Autos oder eben über die besonderen Autos auch aus der DDR. Das finde ich ist nochmal eine ganz interessante, ein ganz interessantes Thema, über das wir mal sprechen können. Denn das war ja nun mal sehr viel, ich sag jetzt mal, sozialistischer Einheitsbrei an Fahrzeugen.
Ja.
Und wenn dann jemand mit einem, das war ja damals ein aktuelles Auto, ein 1977er Pontiac Trans Am, der ja damals auch extrem viel Kriegsbemalung hatte, dicke Räder und so. Also, wenn du mit so einem Auto ankommst, dann musst du doch gewesen sein wie ein UFO. Also Wahnsinn. Wahnsinnige Bilder, ich konnte das kaum glauben, aber man kann halt sehen, das sind alte Bilder und altes DDR-Kennzeichen. Vielleicht weiß da ja jemand mehr drüber. Naja. Ja, dann beim letzten Mal, Jens, ich hatte das ja schon mal mitgebracht, wir haben aber nicht drüber gesprochen. Ich habe mir ja übers Internet mal wieder ein paar Prospekte und so weiter gekauft. Also auch da, wenn jemand eine Prospektsammlung abzugeben hat, kann sich gerne melden. Solange ihr nichts meiner Frau erzählt, ist das alles gut. Und da habe ich einen Citroën-Prospekt bei gehabt, bei dem ich letztes Mal schon Jens gezeigt habe, gibt es ein Übersichtenblatt mit sämtlichen Karosseriefarben. Und zwar ist das vom Modelljahr 88 und den Stoffen. Ich werde das mal abfotografieren und euch mal hochladen. Es ist unfassbar, wie viele unterschiedliche Stoffe, Stofffarben, Außenfarben es damals gegeben hat. Und das ist ja jetzt kein Citroën-Spezifika, sondern das war ja bei fast allen Automobilherstellern so, dass es bedeutend mehr Kombinationen, Farben, Innenräume, Stoffe gab. Und ich bin mir ganz sicher, ich habe jetzt auch erste Bilder gesehen, bin mir nicht mal sicher, ob sogar der EQXX Innenausstattung, wo sie jetzt langsam, was ja bei jeder Studie war ja immer irgendwie Ledersitze oder ähnliches, wo jetzt auf einmal die Stoffe kommen, ne? Bin mir sicher, das Thema Stoff wird in den nächsten Jahren komplett zunehmen und auch wieder hochwertige Stoffe.
Ja, es wird zunehmen, weil ja auch alle schreien vegan und umweltfreundlich und es muss irgendwie nachhaltig sein. Und wenn jetzt die Hersteller, bei welchem Wagen habe ich das letztes gelesen, da war auch, waren die Sitze auch aus recycelten Plastikflaschen. Und ein Auto, wo ich es gar nicht vermutet hätte. In irgendeinem Test, ein Automotoren Sport, bei so einem kleineren Fahrzeug war es. So diese ganzen neuen Techniken und die Stoffe sind ja da und dafür muss gerade keine Kuh geschlachtet werden.
So. Ja, und ich muss wirklich sagen, wenn ich mich bei der Zukunft der Automobile auf eine Sache freue, dann genau darauf. Weil irgendwie war Leder jetzt ja immer wieder gleich State of the Art, aber ein Ledersitz ist auch immer irgendwie sehr ähnlich. Ja, da hat man noch in den Absteppungen, dann irgendeiner fängt an mit Karos, dann haben plötzlich alle Karos, Mercedes, BMW, Bentley hat irgendwann mal angefangen.
Ja, aber ist ja auch nett, gerade in den Elektroautos sind Stoffsitze nicht schlecht. Wenn du im Winter ewig an der Ladesäule stehst, bis deine Karre wieder weiterfahren kann, jetzt auf der Leder sitzen ja längst einen kalten Hintern.
Ach so, du meinst, der ist schon weitergedacht?
Auf jeden Fall.
Ah, ich verstehe, ja, alles klar. Ja, da, vor allem kannst du dann.
Der Isin hat ja Methode.
Ja, zumal ja, darf man ja nicht vergessen, wenn man dann auch die Sitzheizung nicht unbedingt immer anmachen muss.
Nee, was ist eigentlich mit dem Smart, der bei euch in der Wartung war? Ist der inzwischen wieder in Bremerhaven angekommen oder ist eine halbe Strecke jetzt?
Ja klar, natürlich. Das ist ja gar kein Problem. Ja, ich bin gespannt, wie das wann jetzt die neuen Smart-Fahrzeuge kommen. Das ist ja, soll ja die ersten echten Autos dieses Jahr noch geben von dem, in Anführungsstrichen, Nachfolger Smart, der ja mit dem bisherigen Smart 4.2 nichts mehr zu tun hat.
Nee, das ist irgendwie mit den Chinesen entwickelt, so ein
kleiner Geländewagen.
Kleiner SUV, ne?
Ja, so ein kleiner SUV, wobei wahrscheinlich, das ist noch nicht so 100% durch, aber es wird wahrscheinlich auch einen Nachfolger 4.2 geben. Der kommt aber dann eben erst später. Das heißt also, die Marke Smart erfindet sich jetzt erstmal neu mit neuen Modellen und kommt dann hoffentlich mit dem, ich sag mal, altbewährten Prinzip. Und man kann es ja wirklich nicht verstehen, wenn du mal guckst, wie viele Autos, wenn du einfach nur in den Stadtverkehr guckst, wie viele Autos alleine oder zu zweit betrieben werden, warum es alles Viersitzer sind. So, warum es nicht mehr Leute in Zweisitzer haben. Aber gut, das haben wir auch schon mal thematisiert. Ich glaube, das Konzept hat Zukunft und ich glaube, da wird es auch Nachfolger geben. Bin ich gespannt. Apropos Nachfolger. Du hattest ja vorher hier so, das war ja der Anfang unseres Podcasts, auf die Autokataloge geschielt. Ich habe jetzt mal einen von 92 mitgebracht, weil das natürlich die Autos sind, die im Grunde jetzt dieses Jahr H-Kennzeichen kriegen. Es sind wieder eine Menge Autos dabei. Ja, du hast gerade auf den 850 gezeigt, stimmt.
Ist sogar erste Serie hier mit dem Streifen und dem Scheinwerfer.
Ja, und ein 850 hat man auch mit dem H-Kennzeichen noch nicht gesehen, ne?
Nee, das sind auch so Autos, wo du dann davor stehst, denkst, H-Kennzeichen, so alt ist der denn noch gar nicht.
Ich fand den 850 damals, ein Kollege von mir, damals, als ich bei der Sparkasse gearbeitet hatte, hatte einen 850. Ich fand den super genial, weil der irgendwie der hat Volvo so ein bisschen in die moderne Zeit geholt plötzlich. Der sah damals auch wirklich gut aus. Ne? Es war ein Auto, der war typisch Volvo, weil er doch irgendwo noch eckig war, hat aber so wunderbar einen integrierten Grill, hat auch einen vernünftigen Innenraum gehabt, finde ich. Also ich mochte das Auto unheimlich gerne. Hab den auch bei ihm gemocht.
Schön. Was ist noch hier vorne drauf?
Bei dem hier erntet man das auch nicht.
Citroen ZX?
Ja.
Gut, das ist aber auch ein langweiliges Auto. Meine Güte. Findest du ihn gut?
Naja, ich finde ihn auf jeden Fall modern. Also, wenn du ihn siehst, würdest du nicht denken, wenn ein H-Kennzeichen dran ist, dass er 30 Jahre alt ist.
Sag mal, nee, hast du recht.
Ja? Ja. Ist ja auch ein italienisches Design, ne?
Ist?
Ja, auf jeden Fall.
Auch von
Bertone? Ah, bin ich mir nicht sicher. Oder Giugiaro?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er was für Citroen gemacht hat.
Ja, und Golf 3 ist hier drauf, ne?
Ja.
Golf 3, Wahnsinn. So ein Auto, was ich damals unheimlich gerne gehabt hätte. Heute, ja, weiß ich nicht. Eigentlich sind die langweilig, ne? Ja. Sind nur ein paar Kombinationen und ein paar Sondermodelle noch ganz nett.
VR6.
VR6 ist klar, ja. So, die Farben Anfang der 90er sind nicht schlecht. So, Dusty Move Perl Effect
und sowas. Genau, Dusty Move Perl Effect und innen drin Passend dazu gab es ja auch einen Stoff, so grau mit so einem lila Stich, mit so Mustern innen drin.
Ja, das finde ich noch ganz cool.
Ja.
Dann hier, so wie er hier abgebildet ist, in dem Dunkelrot mit dieser platten Fünfspeichenfelge, die war gar nicht schlecht.
Ja.
Ja, die war nicht schlecht. Aber wenn du bedenkst, bei dem Golf 3 waren ja noch so ein paar Dinge. Du hast ja diese echte Basisausstattung beim Golf 3 noch gehabt. Mit so einem Zwei-Speichen-Lenkrad. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das passte in das Auto schon gar nicht mehr rein.
Ja, ja.
Das war daneben, ne? So ein
Polo-Lenkrad.
War das ein CL oder fehlte dem sogar das L? Oder was war die Basis? Ein CL eigentlich, glaube ich. Das, ne?
War ein CL.
Ja. Ja, und dann dieses Zwei-Speichen-Lenkrad, genau. Ganz einfache Sitze, die sahen auch nicht wirklich gut aus. So unkonturiert quasi. Und außenrum keine Hebescheinwerfer.
Was heißt CL? Clean Luxus, oder?
Clean Luxus, ja. ja, gute Frage. Gute Frage.
Aber, weiß man nicht, ne?
Ja, weil die Form war ja sehr modern, aber dann eben diese Basisausstattung, du hast das ja vorne dann immer schon gesehen, welches Modell er war, weil er in der Stoßstange dann teilweise eben...
Keine Leiste oder Chromleiste, genau. Oder...
Ja, oder eben auch die Scheinwerfer, die er in der Stoßstange hatte. Die gab es ja mit den Nebelscheinwerfern und ohne quasi.
Ja, die waren ja immer da und sonst, das waren Blindfelder, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Ja, von daher, solche Autos werden demnächst auch mit H-Kennzeichen. Und was hier noch drauf ist, das wirst du noch was zu sagen können, Fiat Cinquecento. Die ersten bekommen jetzt auch, also die eckigen Cinquecento,
klar.
Die ersten bekommen mit H-Kennzeichen.
Sporting.
Aber da finde mal einen.
Ich gucke ja auch ab und zu, also schwer zu finden.
Also, und ich rede noch nicht mal vom Sporting, ich rede überhaupt von einem. Da findest du ja eher nochmal ein Sporting, weil das die Überlebenden sind.
Genau, ne? Richtig.
Aber die sind auch alle ziemlich verhunzt, würde ich mal beschreiben. Damals auch ein cooles Auto, ne? Der ist eigentlich gut gegangen, der Cinquecento, oder?
Ja, ich glaube schon, das war ein Erfolg.
Ja.
Ja. Oder meinst du jetzt geschwindigkeitsmäßig?
Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, der hatte nicht so ein Sporting auch nur 55 PS?
Ja, aber genau. Nur 55 PS, das war schon flott dann.
Ja, da ging schon was mit, ne?
Ich habe ja diese Übersicht bei dem Santana gepostet. Und unter anderem gab es in Japan auch einen 1,6 Liter Turbodiesel mit 72 PS.
Ja.
Dann hat einer geschrieben, nur 72 PS, bla bla. Mercedes 200 hat ja schon mehr gehabt und so weiter. Ja, aber nicht mit 1,6 Liter Hubraum.
Ja, und er hatte nicht mehr, er hatte 72 PS.
Er hat 72, aber hat er wesentlich mehr Hubraum gehabt.
Und er wog deutlich mehr.
Ja, darum ging es nicht. Es ging darum, dass die Leistung sehr so niedrig wäre. Ich sage, die ist nicht niedrig. Das war halt Stand der Technik damals, bei nur 1,6 Liter.
Ne? Ja, und man muss ja sagen, wenn es ein Turbodiesel ist, die fuhren sich ja gar nicht schlecht. Ne? Weil die haben ja Drehmoment gehabt, das sind ja nicht die schlechtesten Autos gewesen. Natürlich nicht vergleichbar mit heute, aber die Diesel-PS fühlten sich immer mehr an als Benzin-PS.
Ja, weil viel mehr Drehmoment da ist. Ne?
Genau. Das muss man halt berücksichtigen dabei. Trotzdem... Das merkt man ja auch gerade jetzt. Diesel-Klassiker gehen wirklich nur noch bei ganz wenigen Marken. Bei einigen komplett ausgeblendet. Also und auch bei Volvo, ne? So ein Turbo-Diesel aus den 80ern, haben die Markt?
Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich da nicht so drum.
Weil ich sehe in Spanien natürlich häufiger mal so 760 GLE Turbo-Diesel.
Nee, aber es hat keinen Markt hier.
Nee, ne?
Nee. Ist ja immerhin Sechszylinder, aber ist ja nur, auf der anderen Seite nur der, in Anführungsstrichen, lahme VW-Motor, ne?
Ach so, das ist ja dieser, ist das der LT-Motor?
Ja.
Ach so, ja, okay, verstehe. Gut, das macht es natürlich nicht besser. Das einzige Auto, wo man tatsächlich merkt, wo Markt drauf ist bei den Dieseln, sind 124er. Die sind immer noch gefragt. Und gerade da die starken Diesel, die man so aus den südlichen Ländern zurückholen kann, das sind schon coole Autos, wenn das dann so 143 PS Turbo-Diesel sind. Wow. Hattest du eigentlich mal geguckt, oder beim nächsten Mal vielleicht, fällt dir spontan ein Auto ein, was du in den letzten, ich sag jetzt mal, 10 Jahren verkauft hast, bei dem du heute drüber lachst, wie sich der Wert entwickelt hat?
Wie meinst du lachen? Positiv oder negativ?
Positiv.
Ja, da fallen mir einige ein.
Eins reicht.
Ja, der Porsche 911 Clubsport.
Den hast du schon gesagt letztes Mal.
Ach so, jetzt soll ich noch einen sagen?
Ja, na klar. Sonst hau ich mal einen raus.
Sag mal.
Ich hau mal einen raus. Ich habe an einem Freitagnachmittag habe ich mal bei mobile.de einen roten E42024er gesehen. Hab da angerufen, hab denjenigen nicht erreicht, hat mich dann zurückgerufen. Es stellte sich heraus, es ist ein Kollege von mir, also auch jemand, der bei Mercedes hier in Hamburg in der Niederlassung gearbeitet hat, der den verkauft hat. Das war 2008 oder 2009. Der hat mir den E420 verkauft für, ich muss lügen, 3.700 Euro. Jetzt kommt's. Das ist ein E42024er in Imperialrot. Ja?
Ja.
Komplett Imperialrot durchlackiert, knallrotes Auto. Schwarzes Leder, sehr gute Ausstattung. Hatte im Innenraum ein Erkennungsmerkmal, und zwar ein beledertes Armaturenbrett. Original ab Werk mit einer roten Kappnaht. Warum auch immer, wollte der Erstbesitzer offensichtlich so. So, dieses Auto habe ich gekauft. Er hatte die Original, er hatte AMG-Felgen sogar drauf, die waren, und die sind ja auch recht teuer in 17 Zoll. Und es waren noch die Original 16 Zöller Gullideckel mit dabei. Also 3.700 Euro. Ich habe dieses Auto gerade wiederentdeckt.
Den zu verkaufen?
Das Auto, ja, das Auto steht bei einem Händler, bei Mobile, im Osten. Und Laufleistung, ich habe mal geguckt, also der hat jetzt mehr als ich damals hatte, aber es sind ja auch ein paar Jahre vergangen, vermutlich nicht viel gefahren worden, da kann ich nicht so viel zu sagen. Fakt ist, dieses Auto wird angeboten zu einem Preis von, jetzt rate mal, also pass auf, ein roter, imperialroter E420 V8, 124er, 238.000 gelaufen, aus Erstzulassung 1093, also ein originaler Mopf 2. Schätz mal den Preis, Jens.
13,5.
37.900 Euro. Der Blick von Jens, der Blick.
Glücksritter. Wie heißt der Händler?
Nicht, warte mal. Moment. Ja, ist ein super Name. Autohaus 360 GmbH.
Oh. Na? Weil er 360 Tage im Jahr auf hat, oder warum?
Ja,
oder 360 Grad, weil ich mich da drehen kann im Laden.
Ja, interessant ist, er hat nicht mehr die Mopf 2 Heckklappe, sondern eine andere. Bei mir hatte er noch die Mopf 2 Heckklappe. Er hat auch hier so einen schrägen Brabus-Auspuff-Look.
Hast und du auch diese hochglanzverdichteten Felgen da drauf?
Nein, hatte ich nicht. Was noch drin ist, ist die Parktronik hinten, die nachgerüstet wurde. Das hatte mein Kollege damals gemacht bei uns.
Ja.
Und du kannst das Auto halt deutlich erkennen hier an dem Armaturenbrett. Beledert in der, ja, mit der roten Kappnaht. Also es ist definitiv das Auto. Ich habe auch die Detailbilder mir mal angeguckt. Wahnsinn, oder? Ich meine, mal davon abgesehen, verlangen kann man alles. Die 37,9, die sehe ich im Leben nicht.
Nee, sehe ich auch nicht so.
Ne? Schon gar nicht bei einem Auto, was 238.000 gelaufen hat und eben vieles auch überhaupt nicht mehr original dran ist. Das war es schon damals nicht. Aber diese Autos haben damals wirklich nichts gekostet. Und dass heute ein E420 in einem guten Zustand ein cooles Auto ist, ja. In Imperialrot allerdings gibt es die gar nicht eigentlich. Ne? Also wann siehst du ein Auto in Unirot? Das ist ja schon beim normalen 124er, nur bei der Feuerwehr.
Nee, das ist genau.
Also,
ist es die Feuerwehrfarbe, Imperialrot?
Es ist nicht die Feuerwehrfarbe, aber wenn die Feuerwehr einen bestellt hat, dann gab es imperialrote Autos.
Okay.
Ja, ja, gibt natürlich auch Signalrot, kannst du auch bestellen, aber das Rot war ein sehr kräftiges, richtiges Rot, ja. So, und? Hast du mal nachgedacht? Guckst du in deinen Bildern? Ich pause, schneide dich raus. Denk mal nach, ob dir ein Auto einfällt, was... ich meine, da gibt's genug. Ich müsste ja nur in dein Archiv gucken, dann lache ich wahrscheinlich über das ein oder andere Auto und wünsche mir das hier zurück. Eine Zeitmaschine.
Du, ich müsste die ganzen Listen durchgehen.
Also eigentlich sind das...
Also jetzt mal, wenn ich überlege, Mercedes 500e für 27.000 Euro in schwarz Metallic, komplett im Erstlack, der Japan-Reimport mit 105.000 Kilometern oder was der hatte.
Wie lange ist das her?
Das ist 4 Jahre her.
Hm.
Das Auto in wirklich in einem perfekten Zustand, Karosserie, technisch alles top, würde wahrscheinlich heute irgendwie Mitte 40 kosten, ne?
Ach, sag mal, Jens, eine Frage. War das der letzte 500e, den du hier hattest?
Nee, der vorvorletzte. Ich hatte 500es in 199, schwarz-metallic.
Ja.
Ich glaube, 4 Stück oder so in den Jahren.
Weil ich kann mich noch daran erinnern, ich war mal auf der Oldtimer-Tankstelle mit meinem Und ich glaube, da warst du auch mit einem 500e. Hab daneben geparkt, hab noch ein Bild davon.
Echt?
Ja, warte mal, ich guck mal. Das müsste so sein. Rotenburgsort. Hier, ich hab das Bild. Hier, das mit dem warst du da. Und ich daneben mit meinem.
Ja, einer, also...
Warte, ich sag dir, wann das war. 2017. Also März 2017, vor 5 Jahren.
Das könnte der gewesen sein.
Siehst du? Ja. Guck mal. Was ein Zufall, ne? Ja. Habe ich damals ein Bild gemacht und du hast das Auto, glaube ich, prüfen lassen an dem Tag. Ja, wie witzig. Guck, da haben wir das. Bild kann ich ja mal posten. Ja, aber diese Autos haben halt einen Schuss gemacht, aber da gibt es bestimmt noch ganz andere krasse Beispiele. Wahrscheinlich würde mir sogar ein Beispiel einfallen von einem Auto, ja, was ich hier
so
letztes
Autos,
Jahr gesehen habe.
Es gibt auch so Schüsse, die nach hoch und runter gegangen sind. Weißt du, irgendwelche, also gerade im Porsche-Bereich gab es hier Autos, die stärker gestiegen sind, dann wieder leicht gefallen sind. Und welches fällt dir denn gerade ein?
Vielleicht auch, ich weiß nicht, wann du den ersten Panda verkauft hast, den ersten Panda 4x4.
Letztes Jahr.
Ja, okay. Gut, aber da hat sich preislich, sind die jetzt stabil, ne?
Ja, so die sind im Moment. Ne? Ja, aber ich weiß noch nicht, wie der Markt tickt. Mir ist das nicht so ganz klar.
Ja, ob das eine Modeerscheinung ist, ne?
Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist aus der Modeerscheinung eine ernsthafte Geschichte geworden. Der hat sich etabliert in der Szene der Wagen. Siehst du daran, dass immer noch, jetzt zum Beispiel war wieder ein Artikel in der Classic Trader über SUVs oder was ist sammelwürdig. Und wieder war der Panda Titelauto und es wurde über den Panda diskutiert dabei. Und diese Ernsthaftigkeit der Diskussion über das Fahrzeug hat halt wirklich zugenommen. Und der ist einfach gesetzt. Also Panda 4x4 kannst du nicht mehr rausdiskutieren. Das ist vorbei. Mhm. Der ist in der Szene drin.
Ja.
Weil es sind so Feinheiten, weißt du, dieser hier, der jetzt hier steht, der Sisley mit dem Vergasermotor, ist so ein Ur-Panda 4x4, der einen bestimmten Wert hat und hat für mich einen höheren Wert, wie jetzt ein ganz später noch hat irgendwie so, ist ja immer mit den Modellen so, ne? Also umso früher, umso besser. Mir hat auch gerade vorgestern einer angeboten zum Verkaufen Mercedes SL 500, ein R129, Sondermodell Silber Arrow. Aber irgendwie ein Sondermodell in den USA, ne?
Ja, das sind Sondermodelle in den USA gewesen, Ende der 90er, also muss einer der letzten sein.
Ja, ist
hat AMG-Styling, hat AMG-Felge, hat eigentlich alles, was man in so ein Auto... Nee, stimmt nicht mit der AMG-Felge, Entschuldigung. Der hat eine ganz coole Felge, die habe ich übrigens noch zu Hause liegen.
So eine mehrteilige.
So eine mehrteilige
Optik.
Genau, nee, es ist mehrteilig, die Felge. Ist auch gefertigt von BBS, steht drin.
Ist vom Design eine Mischung
super
aus AMG und Brabus.
Ja, es ist aus meiner Sicht eine der schönsten Felgen, die es gibt. Die ist total harmonisch, hat ein sehr symmetrisches Design, hat, glaube ich, 6 Speichen. Ist sehr besonders, weil es gibt keine vergleichbare Felge, man kann die mit nichts vergleichen. Ist ein unheimlich schönes Auto. Silver Arrow, total cool, wenn der im perfekten Zustand ist, ist das eins der schönsten 129er Sondermodelle. Aber es muss auch wirklich muss perfekt sein.
Ja, also von den Bildern her perfekt weiß ich nicht. Ist natürlich blöd beim US-Modell hinten mit der Heckklappe, mit dem Nummernschild, weil das ist nicht nur ein Rahmen.
Heckblech kann man nicht ändern.
Nee, genau.
Also kann man ändern, aber ist
aufwendig.
Sehr aufwendig.
Der Preis war auch ambitioniert und dann, ich habe gesagt, nee, also tatsächlich ist es so.
Sag mir mal ein paar Eckdaten, denn du hast mir ja keinen Preis gesagt. Sag mir mal ein paar Eckdaten, ich sag dir mal, was preis ich dazu.
70.000 Meilen gelaufen.
Das ist ja auch nicht wenig.
Seit 6 Jahren in Deutschland.
Ja.
Komplett dokumentiert, Carfax, Checkheft, Boardmappe, alles dabei.
Ja, okay.
Und sonst halt, Ausstattung ist halt volle Hütte, ne?
Ja, gut, klar. Also ist, wie gesagt, müsste ein 2000 oder 2001er sein. Ist eins der letzten Sondermodelle, die es in Amerika gab. Sieht ganz cool aus, weil AMG-Styling beim 129er hat so ein bisschen, ja, ich sag mal, geschwollene Lippen. Sieht aber gut aus bei dem Auto. Ich würde sagen, Verkaufspreis ist auf jeden Fall unter 30. Und
ist unter 30?
Verkaufspreis ist unter 30. Du kriegst für diese amerikanischen Sondermodelle, kannst ja nicht vergleichen mit einem Final Edition.
Das habe ich auch so gefühlt, aber der Verkäufer will deutlich über 30 schon haben.
Ja, gut, das sehe ich bei einem amerikanischen Auto mit, Achtung, über 100.000 Kilometern gelaufen, sehe ich das nicht.
Ja, und ey, pass auf, ich habe nur zurückgeschrieben, ich sehe das überhaupt bei diesen ganzen Autos nicht. Ich finde beim R129 für mich jetzt, das ist meine persönliche Meinung, finde ich für den Markt nur spannend Autos, die ein H-Kennzeichen haben. Das heißt, 89 bis 91 eigentlich, diese ersten beiden Baujahre. Auch weil es diese ursprüngliche Variante ist mit dem mechanischen Kilometerzähler noch und vor dem Facelift und so weiter und so weiter. Das ist das, was ich interessant finde und dann am liebsten in der Fehlfarbe noch. Was natürlich selten ist, weil ich glaube 90% der Außen halt schwarz.
Ne? So ja,
schwarz-metallig.
Ja. Also ich finde die Sondermodelle cool, ich finde den Silver Arrow super, super schön. Nee,
was ich, das Einzige, was mir mal gefallen hat, ist der Mille Miglia.
Ja, du, Achtung, es gibt nicht den Mille Miglia, aber der, den du meinst, ist der 95er, der noch das ursprüngliche Design hat, der aber das erste Mal komplett durchlackierte Pappen hatte, also der ist nämlich Silber und mit der roten, rot-schwarzen Innenausstattung und dem roten Carbon innen. Total cool, das Auto. Genau. Und dieser Checkered Flag, in, die so eingearbeitet ist in die Luftschlitze, ist eines der schönsten Sondermodelle. Ja.
Den fand ich
super schön.
Also ich bin nicht so ein Sondermodell-Freak. Also bei Mercedes, also doch, also was ich mag, ist, ich stehe total auf die 190er Mercedes, auf den Rosso, den, den blauen, also finde ich mega geil, die Dinger. Wenn dann Sondermodell, dann muss es auch so richtig deutlich sichtbar sein. Der Silver Arrow, der ist halt Silver Metallic und da ist so eine kleine Plakette, da steht halt Silver Aero drauf und dann ist es ja eine Summe von Extras.
Ja, wobei er hat tatsächlich auch andere Sitze innen, also die Sitzbezüge sind etwas anders.
Ja, aber
sind schon Feinheiten und das, begehrenswert ist er in sich an sich schon. Ich muss allerdings sagen, jetzt wo du mir das sagst, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, welches Auto das ist. Hab da nämlich gerade einen vor Augen. Das ist das eine. Das andere ist zu dem Thema Mille Miglia nochmal. Das ist ganz cool. Das sind Sondermodelle, die richtig interessant sind. Und zwar, es gab auch zu anderen Zeiten Mille Miglia Sondermodelle. Die wurden aber nie offiziell in einem Prospekt oder ähnlichem angeboten, sondern das waren dann immer 20 Stück, die tatsächlich bei der Mille Miglia als Begleitfahrzeuge mitgefahren sind und dann an besondere Kunden verkauft worden sind, die eben Bock hatten auf so einen. Ja, also das Auto, ja, okay, ja, also ja, Auto kenne ich auch vom Sehen, aber ist, glaube ich, nicht der, den ich meine jetzt. Es gibt einige Silver Arrow, die hierher geholt wurden. Und nochmal, hier geht es darum, hätte der eine Laufleistung, die sehr, sehr gering ist, dann wäre das ein anderer Schuh. Hier geht es um ein Auto, hat über 100.000 gelaufen, ist ein gebrauchter SL. Ja, es ist ein Sondermodell, aber sorry, über 30 sehe ich den nicht. Über 30 ist sowieso beim 129er wird die Luft sehr, sehr dünn. Ich bin übrigens auch deiner Meinung. Ich finde mittlerweile die älteren auch begehrenswerter. Ich bin auch kurz davor, einen zu kaufen. Mal gucken, ob ich mir das dieses Jahr leisten kann. Ich beobachte den schon lange in Spanien. Und zwar ein Malachitgrün 500 SL, Baujahr 93, mit einer piniengrünen Innenausstattung.
Geil.
Den will ich haben. Und der ist auch cool. An dem stimmt alles. Es ist nichts durchlackiert. Hat die Kontrastfarbe, die Pappen, alles wunderbar in diesem matten, etwas helleren Grün, was aussieht wie so ein bisschen sunfaded bei Malachitgrün. Original 16 Zoll Felge drauf und so weiter. Das Auto, das reizt mich richtig. Und nur auf den zweiten Blick, auch auf Bildern, weil der Kopf das gar nicht kennt, erkennt man, dass der Innen piniengrün ist. Das ist ja dunkles Grün. Ja. Und das hat Mercedes damals echt cool gemacht, weil auch das Lenkrad und Airbag und so ist piniengrün. Ich glaube, wenn einem das mal um die Ohren fliegt, kriegst du nie wieder. Also ich habe noch nie ein piniengrünes Ersatzlenkrad irgendwo gesehen. Super, super selten. Und es sieht einfach stark aus mit dem Wurzelholz zu dem dunkelgrün. Das ist genau mein Ding. Also mal gucken, ob das klappt. Ich zeig dir gleich mal Bilder
davon.
Ja, jetzt wird's Zeit, Jens. Ich habe einen, guck mal, was haben wir hier? Super Trumpf-Quartett, genau. Heißt Autos und was ist vorne drauf?
Und früher W123 in diesem hellen grünen Metallic.
Genau. Was sagt ihr, woran erkennst du, dass er früh ist?
An den Scheinwerfer.
An den Scheinwerfer, ne? Ja. Die Runden. Und auf dem Bild, finde ich, sieht man, also das Bild ist irgendwie so sehr stark im Kontrast. Sieht aus, als hätte er zwei Doppelscheinwerfer rund. Wenn man so auf den ersten Blick drauf guckt, klar, sind ja auch innerhalb dieser. Ja. Cooles Ding. Ja, grün Metallic, ich glaube, auf dem Bild Ich hätte fast gesagt, es ist Silberdistel, aber sieht fast grüner aus, ne?
Nee, Silberdistel ist viel heller.
Ja, eben.
Das ist dieses, dieses stärkere
Akazien.
Gelb-grün Metallic, ich weiß gar nicht, wie es
heißt. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, schauen wir mal. Zieh doch mal eine Karte. Jens nimmt nie die, die ich ihm so anbiete, die ihm reinschiebe. Deutsches Auto?
Aber ich gebe dir einen Techniktipp.
Gib mir mal einen Techniktipp.
Transaxel.
Porsche 928.
Nee.
Porsche 944.
Nee.
Porsche 924.
Nee.
Verdammt.
Das ist ein Italiener. Ein Viertürer.
Alter. Ein italienischer Viertürer mit Transaxel? Sorry, ein italienischer Viertürer mit einem Getriebe hinten? Ey, wäre ich nie drauf gekommen. Ist das, wie jetzt? Ein Alfetta hat Transaxel?
Die GTV ja auch.
Ja, aber man, das mag sein. Also ja, auch das hätte ich nicht gewusst. Aber ein Alfetta?
Ja.
Wäre nie drauf gekommen.
Also ist das Ding so schnell?
Das ist ja krass. Was für ein cooles Auto. Hast ja Glück gehabt. Auch selten, die Dinger, ne?
Ja, sag ich mal, das ist hier eine, das ist auch eine frühe, also Alfetta ist auch sehr speziell, das ist eine ganz frühe, so eine 74, 73er, und zwar, das ist schon ein Facelift. Lustigerweise hat die ja einen durchgehenden Kühlergrill hier, aber die ersten haben eine Blechnase in der Mitte.
Ach so, die so tatsächlich praktisch feststeht. Wie,
ja, das ja. ist tatsächlich, parallel, ähnlich wie BMW eigentlich. Und du hast eine Blechnase und dieser Hubraum ist ja 1767 Kubik. Das ist ja der alte 1750er Motor noch. Der 1750er Motor, dieser Supermotor. Nur am Anfang hieß die nur Alfetta, weil die gab es nur mit dem einen Motor. Die hieß einfach nur Alfetta. Mhm. Und dann hieß sie Alfetta, das war dann eine Alfetta 1.8. Man hat die nie 1750 genannt. Aber die Alfetta 1.8 hat den alten 1750er Motor. Und dann gab es noch eine Alfetta 1.6 und eine Alfetta 2 Liter irgendwann. Also man hat dann hinterher drei Modelle draus gemacht.
Ja, mit 115 PS war so ein Ding schon recht sportlich, ne?
Ja, ey, du musst mal überlegen.
Toller
115 Klang. PS aus 1,8 Liter Hubraum. Das war ja schon eine Ansage damals, ne?
Ja, und die hatten ja auch immer einen sehr sportlichen Look so, ne, in der Optik. Aber mir war überhaupt nicht klar, dass in der Limousine tatsächlich, aus Gründen, ja, hat das, welche Gründe hat es gehabt? Ich meine, normalerweise machst du das natürlich für die Gewichtsverteilung, aber bei einer Limousine ziemlich untypisch, ne?
Ja, ich habe dir immer das, hast du dieses Schaubild mal, da kannst du das dann genau erkennen, ne? Ich habe es hier mal gerade gegoogelt, so ein Technikbild.
Den Doppelnocker kann man gut erkennen.
Ja, 40 Jahre Alfa Romeo Alfetta, wie Alfa Romeo das Transaxeln-Serie gebracht hat. Es ist eine Gewichtsverteilungssache. Und du hast in der Regel bei den Transaxel-Autos, also es geht darum, ja 50-50 Gewichtsverteilung zu erzielen.
Ja, ja, ja.
Und damit kommst du dem Ideal nahe, wenn du schnelle Kurvenfahrten. Und na, Alfetta ist halt auch ein scheiß schnelles Auto.
Ja, ne?
Ja, klar.
Ja, cool.
Und das weiß kaum einer, dass dieses Auto technisch so raffiniert ist. Ne? Sondern für die meisten ist es einfach nur der Nachfolger der Giulia. Und viele behaupten auch immer nur, ach wieso, da hat die Giulia doch einfach eine neue Karosse gekriegt. Das ist komplett falsch.
Das muss hier auch, ist das, wo das Bild wohl aufgenommen ist, weil im Hintergrund steht Museo dell'Automobile. Im Hintergrund muss es irgendwie ein Automuseum gewesen sein, was da drauf ist. Ja, tolles Auto auf jeden Fall. Aber auch nicht billig, ne? 16.900 Mark waren, glaube ich, so Ende der 70er oder Mitte der 70er auch eine Menge Geld. Also billig war der nicht, ne?
Nee.
Ja, dann lass mich mal einziehen hier.
Hier steht auch übrigens 1080 Kilogramm Leergewicht und 50-50 Gewichtsverteilung. Da weißt du Bescheid.
Ja, gut, klar. Optimal, ne? Mhm. Optimal, das mit einer Limousine. Wahnsinn. So. Schreiben auch übrigens viele, dass bei Quartett Roulette, dass sie immer mitraten, wenn wir dann.
Ja?
Ja, ja. Errätst du nie. Keine Chance, das zu erraten. Aber du kannst es gern versuchen.
Ein Oldsmobile-Tornado.
Ist da, glaube ich, auch drin, aber nein.
Nein. Keine Ahnung, welches Land denn?
Japan.
Japan. Oh. Großserienhersteller, oder?
Ja, ja, aber wie?
Toyota.
Ja.
Errätst du nie, hast du gesagt.
Naja, aber du bist bei Toyota. Ein paar Modelle haben die, ne?
Ein Crown?
Nein.
Celica?
Nein.
Carina?
Fällt dir was? Ja. Fällt dir was auf? Alles mit C übrigens, ne?
Ja.
Ist ein Carina. Ganz, ganz kurz. Warum gibt es so? Es gibt also alle Modelle, ganz viele. Corona gab es ja auch. Carina, Celica, Crown, alle mit C.
Ja, aber die hießen ja auf dem japanischen Markt oft anders. Oft sind das nur die Exportnamen gewesen.
Ja.
Die haben oft zwei verschiedene Namen gehabt. So, dann gibt es irgendwie einen Toyota Trofeo, bei uns hieß der Corolla Coupé.
Was ja, genau. So. Also, Carina ist richtig. Und welche Modellvariante?
Ein Coupé?
Ja, ein Carina Coupé.
Geil.
Später war ja bei uns, genau, bei uns, ein tolles Auto, bei uns war ja der Carina, wenn man sich jetzt zurückerinnert, so ein 80er-Jahre-Ding mit Hatchback. Ne? So eine Fließheck.
Hässlich.
Hässlich, wie die
Vorne nach. Mit so Doppelscheinwerfer.
Und hinten rund. Richtig hinten rund. Rund,
ganz merkwürdig.
Ganz.
Aber die frühe Carina, das ist hübsch. Das ist ja diese Zeit von diesem Japan-Barock, so Anfang 70er-Jahre.
Superschön, die Coupés. Ey,
da gibt's Autos, gerade Coupés.
Ja.
Wahnsinn, die haben sich stilistisch so ausgedobt, die
Japaner. Ja.
Das finde ich auch gewaltig.
Finde ich auch echt toll. Wir haben tolle Coupés und sie sind bei uns halt so dermaßen selten, weil sie natürlich auch in der Regel als Rechtslenker nur produziert wurden. Die sind ja kaum welche zu uns gekommen damals.
Nee.
Also das war ja noch nicht die Zeit der Japaner. Aber weil das so ein tolles Quartett ist. Ich will, dass du noch eine ziehst. Ist einfach eine schöne Zeit, dass das Quartett ist.
Oh.
Wenn du so guckst, was Amerikanisches?
Nee.
Was Deutsches?
Nee.
Italienisch?
Nee.
Französisch?
Nee.
Ah, wenn du so Italienisch sagst, ist es Norditalien?
Nee.
Schweiz?
Nee. SCH war schon mal richtig.
Schweden?
Ja.
Ach, hast du einen Volvo gezogen?
Nee.
Hast du einen Saab gezogen?
Ja!
Yes!
Boy.
Also ein Saab 900?
Nein.
Wie nein?
Die gab es damals noch nicht.
Ach so, dann ist das ein Saab 99?
Ja, Saab 99 GL.
Ach ja, auch ein tolles Bild.
Weißt du, was der hat? Was viele auch nicht wissen? Erstmal hatten die Saabs ja schon eine automatische Sitzheizung. Bei einer bestimmten Temperatur geht die Sitzheizung an und du kannst sie nicht ausschalten.
Okay. Das
geht vollautomatisch.
Ach was, okay.
Weil auf der Fahrerseite.
Ja.
Und auf der Beifahrerseite gab es sie mit Schalter und irgendwann gab es auch beidseitig mit Schalter. Und das Krasse bei den Saabs, die sind halt echt für den Norden gebaut, ist der Dachhimmel. Der Dachhimmel ist so dick isoliert, der Dachhimmel ist so dick, die ist klar, dass du damit am Nordpol rumfahren kannst. Das ist vollkommen logisch.
Ja? Mhm. Also wenn ich so ein Auto mal sehe, muss ich mal reingucken und nach oben sehen.
Ja.
Kann man richtig erkennen, dass das Ding so dick ist. Mhm. Ja. Ja, ich finde diese Ursprungsform vom Saab 99, finde ich eigentlich total schön.
Und der Klassiker, ne? Zündschloss ist in der Mittelkonsole und du kannst den Schlüssel nur abziehen, wenn du den Rückwärtsgang eingelegt hast.
Ach, die Geschichte.
Und das ist dann gleichzeitig eine Diebstahlsperre.
Und Radio auch in der Mittelkonsole, ne?
Nee, 900er nicht mehr, 99er nicht mehr, der hat das oben.
Ah, okay.
Nee, okay. Der hat das oben. Aber du kannst tatsächlich, ist das als Diebstahlschutz gedacht, weil nur im Rückwärtsgang der Schlüssel abgezogen werden kann. Der ist halt eingelegt dann, ne? So.
Ja. Oh. Keine schlechte Idee eigentlich, ne? Muss man sich nur sagen.
Nee, skurril halt, ne?
Ja.
Also auf die Idee muss halt erstmal kommen. Ja gut, Saab ist ein Flugzeugbauer gewesen.
Ja.
Und die haben auch viele Sachen, das fand ich übrigens beim späten, mein Freund Robert hatte auch mal einen Saab 9.5 Kombi.
Ja.
Und beim 9.5er konntest du auf den Knopf drücken, Night Panel. Wenn du auf Night Panel gedrückt hast, waren alle Instrumente nicht mehr beleuchtet, sondern nur der Tacho. Aber der Tacho, glaube ich, auch nur bis zu der Geschwindigkeit, die du immer fährst.
Okay, so. Also die du, ja, und unter Umständen die du fährst quasi.
Genau,
ne? Also
genau.
Da, wo der Zeiger sich gerade
befindet. Also du hast nur die wichtigen Informationen, ja, cool. Und die, ich habe da auch mal so ein letztens Saab 9.5, also dieses
auf diesem hattest Opel du noch Insignia, letztes Jahr, genau.
Ja, habe ich ja mehrere schon verkauft. Die haben das auch, diese Funktion, da ist das ja schon digital auch.
Ja.
Ne? Das ist ziemlich geil gemacht. Also ist schlau, weil klar, die fahren, wenn die durch Schweden und im Norden fahren, die Polarnächte sind lang, die fahren viel im Dunkeln. Und dann nervt es natürlich, wenn das so alles blinkt und immer an ist. Also hast du nur die Information, die du brauchst in der Mitte. Mhm. Das ist ja genau das Gegenteil zu dem,
was du heute
passiert.
Ja, genau. So. Heute volle Kanne Licht.
Nee, das, volle Kanne, du kannst es ja wie im Volvo auch ausprogrammieren, in meinem.
Ja.
Ich habe ja auch tatsächlich, es hat witzigerweise auf Instagram mal einer geschrieben, es wäre so ein Spooky, weil er seinen Volvo genauso fahren würde.
Genau, so die Einstellung genauso
die fahren Einstellung würde,
das mal erzählt, hätte.
Ja. Ich habe halt auch diese ganzen Zusatzinformationen ausgeblendet und habe nur Tacho- und Drehzahlmesser, die sind dadurch größer, weil die den Platz von der Mitte mitnutzen, wo sonst die Navi-Karte und so weiter wäre. Und ich finde das extrem angenehm, ehrlich gesagt. Und ich fahre ja dann in einem Modus, ich habe mir so einen eigenen Modus programmiert und ich fahre mit dieser Economy-Anzeige, das heißt, ich habe gar kein Drehzahlmesser, sondern ich habe nur so ein Balken, also auch ein Rundinstrument, praktisch so eine Skalierung, die läuft, die mir aber anzeigt, in welchem Bereich ich sparsam fahre. Und wenn du dann zum Beispiel in diese Segelfunktion kommst, wenn du vom Gas gehst, dann hast du einen grünen Balken, der runterläuft und dann geht der praktisch rückwärts. Solange du segeln kannst, zeigt dir diesen Bereich
an. Ah ja, an. Okay, verstehe.
Und das Witzige ist, du fährst tatsächlich, also für mich ist das so, du fährst defensiver, wenn du das Auto so bewegst.
Das wird wohl so sein, ja.
Weil du manchmal denkst du, ja, wie lange kann ich denn jetzt diese Segelfunktion? Dann versuchst du wirklich so lange wie möglich in der Segelfunktion zu bleiben. Klar ist es dann Spaß natürlich auch Sprit, logisch, aber es erzieht dich auch zum defensiveren Fahren. Und ist immer krass, wenn du dann auf hier Power-Taste drückst, dann leuchtet mir ja Polestar, weil ich ja so einen Polestar-Chip habe. Und dann geht das alles ganz schnell und dann ist ja ein roter Bereich und klick, klick. Und so, das ist dann auch hektischer irgendwie alles. So diese Gelassenheit und nur die Anzeige, die du brauchst. Ich habe meine Stundenkilometer. Und das war unten, klar, Tank und so ist ja alles eingeblendet, aber ansonsten dieser ganze Klimbim, ich weiß doch, dass ich auf dem Gorch Fockwall fahre, das muss mir doch nicht eine Karte genau vor mir nochmal anzeigen. Wofür? Ich weiß es doch.
Ja, Spielerei, ne? Du hast recht, nicht alles, was möglich ist, muss man auch machen, ne?
Nee, ach, ich habe jetzt hier gerade neue Automotoren Sport, so eine Karikatur der Sache eigentlich auch. Ganz geil, Alpina Grand Coupé B8, Viertürer, also Grand Coupé, liebe Marketing-Leute, ist es im Endeffekt nur eine Limousine, die Zentimeter flacher ist. Also wenn man jetzt mal das Wort Coupé mal nicht so überstrapaziert, dann ist mein Volvo auch ein Grand Coupé, mein S90 mit Fließen.
Ja, damit hat der CLS was ausgelöst, ne?
Ja, der CLS ist ja kein Grand Coupé. In der CLS, da gab es mal eine Grand Edition als Sondermodell, die ich übrigens sehr geil fand bei der ersten Serie. Mhm. Der CLS ist halt so eine, ja klar, sollte ein viertüriges Coupé sein, ne?
Stimmt. Ja, also der hatte, ich finde, das ist ein bisschen der Weg.
Ich will mal einen Gedanken zu Ende bringen. Dieser B8, ne, der fährt irgendwie, keine Ahnung, 326 ist in, hast du nicht gesehen, auf 200 und was weiß ich. Und dann zeigen sie die Anzeigen. Und ich finde diese BMW-Digitalanzeigen eh schon so schwierig. Also ich finde die kacken hässlich, auf Deutsch gesagt. Weil du hast ja Tacho und Drehzahlmesser so gegenläufig und so leicht eckig. So, sind nur so eckige Skalen, sind ja keine Rundinstrumente. Die sind hier auch noch Alpina-Blau eingefärbt, sodass du die Scheiße gar nicht mehr ablesen kannst. Schreibt auch der Tester, wäre dann doch sehr schwer abzulesen. Warum? Aber was ich nicht verstehe, es ging ja doch einfach. Es ist doch alles nur digital. Man kann doch einfach zwei Rundinstrumente programmieren, fertig, aus. Das ist immer noch die beste Form zum Ablesen.
Ja, und wie sind wir darauf gekommen? Über den Saab 99.
Stimmt.
Was mir da noch einfällt, zwei Sachen. Das eine zu dem digitalen Display nochmal. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gab dieses coole, diesen coolen Subaru-Kombi. Diesen 1800er Kombi, den es gab, mit so eckigen Leuchten und so. Du hast ihn jetzt nicht vor Augen wahrscheinlich.
Doch, habe ich.
Hast
der
du?
Hieß zum Teil, hieß der nicht Leone?
Ja, komm, Vorgänger, ja. Weißt du, dass es den, guck mal, mit digitalen Armaturen gab 1982?
Das wusste ich nicht.
Das wusste ich auch nicht. Und das sieht auch, also bei dem sieht es wirklich so aus wie dem technisch machbaren 1982. Also man erkennt, das war auch noch kein Digi-Fit, sondern das war schon so, Die bessere Casio-Uhr.
Ja, ist aber ganz geil.
Sieht ist aber ganz cool.
Ja,
sieht so minimalistisch.
Bisschen ähnlich aus wie ein Buick Creator. So.
Ja.
So der Style, ne?
Ja. Und was mir zu dem Saab noch einfällt, bevor ich ihn weglege und ich jetzt gleich nochmal eine Karte ziehe, weißt du, woran der mich vorne immer ein bisschen erinnert? Und guck mich nicht gleich schief an. Der erinnert mich vorne immer an den Look der Autoscooter.
Ja, wegen der Stoßstange.
Ja, Stoßstange nicht nur, sondern die hatten ja auch oft so in Chrom eingefasste Scheinwerfer, die so rundoval waren. Ja, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Ja. So hätte ich übrigens auch noch gerne so eine Chaise aus einem Autoscooter zu Hause, aber naja, meine Frau steinigt mich. Ich finde die Dinger irgendwie total cool. Am besten in so eine Metal-Flake-Lackierung. Lässt du mich nochmal einen ziehen hier?
Ja.
Gut. Traumhaft. Nochmal hier einen zum Mitraten. Mal gucken, ob ich nochmal ein Highlight sehe. Gucken, ob du das diesmal hinkriegst, ja. Ja, ist schon wieder ein Auto, was du nicht raten kannst. Aber gut, du hast ja offen gestanden, warst du eben sehr schnell beim
wieder ein Japaner?
Ja.
Mazda?
Nein.
Datsun?
Ja.
240Z?
Nee.
Datsun Leopard?
Nee.
Die hieß auch Nissan Leopard. Datsun
ich hätte
Limousine den, also, oder Coupé?
Limousine.
Limousine, ist das ein J510?
Nee.
Ein 810?
Nee. Die Hörer steigen eh alle aus. Nee.
Sag mal.
Ein 180B.
Ah, das ist hier. Zeig mal.
Es ist so eine.
Ist ein bisschen größer wie ein Sherry.
So eine, genau. So eine,
okay, ja.
So eine
guck mal, kurze ist sogar in Deutschland Limousine? Aufgenommen hier. Das ist so in Düsseldorf. So in Düsseldorf die Rheinbrücke.
Krass, was du. Ich hab. Hätte ich niemals
doch, erkannt. Doch, das hier in Düsseldorf Neuss hier reinbringt, das ist für einen deutschen Prospekt garantiert. Ist auch Nissan, Datsun sitzt so in Neuss. Oder saß in Neuss früher auf jeden Fall.
Das Auto hatte noch so einen schönen angedeuteten Hüftschwung, ne?
Ja, wie die Carina.
Ja.
Ist die gleiche Klasse, ist auch hier, gleiche Hubraumklasse, 1,8 Liter. So, die ist wie die
Carina. Oh, 1,8 Liter? Ja. Ist ja eigentlich sogar ein stattlicher Motor gewesen, ne? 88 PS.
Ja.
Kann man mal machen.
Auch Japan-Barock. 180B, klar. Es gab, die hießen ja, das habe ich vorhin auch 200, 510 gesagt, die haben ja alle diese Bezeichnung gehabt. J, B, A, so.
Auch nichts von übrig geblieben, ne?
Nee, was ist das denn heute? Was gibt es denn für Nissans heute?
Nee, das Datsun, aber ja, gut, klar, ja,
ist ja Nissan. Datsun aber. Ist 1982 zu Nissan geworden. Ich hatte hier diesen Pickup, diesen kleinen, aus, weißt du, diesen weißen, ja. Die wir kriegen. Und bei dem stand ja. Wie war es, wie rum war es denn? Ich glaube, vorne Nissan und hinten Datsun dran, weil.
Nee, ne?
Doch, weil der genau in der Übergangszeit noch gebaut worden ist und man BOD-Teile schon gebaut hat.
Dein Ernst?
Mein Ernst. Der hatte beide Bezeichnungen, Nissan und Datsun.
Und das ist richtig, nachweisbar richtig so?
Ja, definitiv so
gewesen. Das ist sehr cool. Ja, gar nicht blöd, ne?
Du, es gibt ja viele Hersteller, die so Twitter-Lösungen dann auf den Markt schmeißen mussten, weil sie Produktion nicht unbedingt stoppen konnten.
Ja.
Dann benutzen wir halt schon mal ein neues Teil und also.
Also wir gucken uns auf jeden Fall, sobald der Santana hier ist, den mal genauer an und gucken mal, wo da Nissan draufsteht, oder?
Also ich weiß zum Beispiel, auf den Scheibenwischerarmen steht Nissan.
Siehst du?
Ja. Es gibt so einige Teile, ist ganz spannend.
Ja, ne? Das ist aber wirklich spannend. Ich glaube, da wird auch nochmal der ein oder andere Volkswagen-Spezialist hier auftauchen und wird sagen, oh, da muss ich mir mal genau angucken.
Ja, es hat auch einer hatte geschrieben, er wollte immer mal eine live sehen, er hat sowas noch nie gesehen. Und ihr Fun Fact von dem Auto ist auch 5 mm schmaler wie ein Santana, damit er in diese japanische Norm passt und nur 1,65 Meter breit ist oder so.
Okay, das heißt aber ja, die Karosserie ist doch dann nicht schmaler, sondern die wahrscheinlich Spiegel oder
Stoßstange
oder so.
Müsste.
Ne?
Ja, irgendwo da müssten es gespart an der Karosserie. Doch, geht auch die 5 mm. Du brauchst ja nur die Radläufe auf jeder Seite, um 2,5 mm reinzuziehen.
Ja.
Das ist ja, die Nissan hat es ja produziert. Ob die Presse jetzt dann, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Kann gut sein. Das ist die 2,5 mm an der, das messen wir nach.
Genau.
Ist aber tatsächlich so. Ist tatsächlich ernsthaft.
Kommst du da mit so einem Santana-Kotflügel um die Ecke und dann so,
wie? Passt nicht. Passt zu breit. Nicht. Ist 2 mm zu breit. Hilfe, mein Reifen steht ganz weit drin plötzlich.
Gut.
Ach so, apropos Reifen steht ganz weit drin. Ich habe mir Federn und Fahrwerk neu gekauft für den 242 GT. Der wird jetzt 3 cm tiefer gelegt und kriegt neue Schmutzfänger.
Oh, Sünde.
Nee, ist keine Sünde, weil ist alles okay. Ich habe so ein Bild gepostet auf Facebook und dann hat direkt einer drunter geschrieben, aber die Schmutzfänger nicht montieren. Doch. Das ist ein Volvo 240 hat Schmutzfänger. Die haben es so weit getrieben, dass diese Aufnahmestange für die hinteren ist in die Karosserie eingeschweißt mit. Das heißt, die müsstest du rausflexen, wenn du es nicht mehr sehen willst. Und auf dem einen Bild sieht man das nur nicht, weil ich das in Apple Foto weggemacht habe.
Schwarz. Wirklich?
Ja.
Hast du gemacht?
Ja, weil es sonst scheiße ausgesehen hätte.
Ja, auch hier alles wird fake. Auch hier wird mit Photoshop gearbeitet in der Garage. Hier,
alles, was geht. Du kriegst von mir aus auch einen Wunsch Carfax mit Photoshop gemacht.
Sehr gut. Ja, dann würde ich mal sagen.
Also ruft mich an, Wunsch Carfax 500 € und spiele ich auch heute kein Lotto, weil die Carfaxe, die ich jetzt ausstelle, ist in Ordnung.
Apropos, bis wann kann man Lotto spielen heute?
18 Uhr.
42 Millionen?
Ah, ich habe schon gespielt gestern.
Was heißt?
In einem Jackpot.
Ja?
42 Millionen?
Ja.
Ich spiele über eine Glücksspirale.
Ich kenne das alles nicht. Ich spiele ja so gut wie nie und ich würde trotzdem gerne mal, weil...
42 Millionen gewinnen.
Weil wenn du nicht spielst, brauchst du nicht...
Was machst du dann, wenn du die gewinnst?
Ey, ganz ehrlich, jeder unserer Hörer weiß ganz genau, was ich mache, wenn ich 42 Millionen gewinne.
Soll ich dir was sagen, was ich machen würde? Ich würde es keinem sagen.
Nee.
Ich würde es keinem sagen.
Das ist auch klar.
Ich würde keinem sagen. Gibt nur Trittbrettfahrer und...
Ne? Das ist auch klar.
Bei mir würdest du es nicht merken.
Ich mache genau so weiter wie bisher. Nur viel mehr davon.
Nur anders.
Nur viel mehr davon.
Genau hier. Garage 11 schließt erstmal für 3 Wochen. Und plötzlich macht sie wieder auf. Ist hier Marmorboden drin.
Genau.
Fußbodenheizung. Ich lasse hier eine Fußbodenheizung einbauen. Da, wo wir immer sitzen.
Ja.
Den Luxus gönnen wir uns
doch. Ja, das, genau. Das
Fußbodenheizung für den Podcast.
Genau. Genau. Wobei... Ein Heizstrahler würde ja tatsächlich auch gehen.
Fußbodenheizung wäre schon gut.
Fußbodenheizung wäre schon ja, gut, ne?
Das gab es mal ganz geil. Wie mein Freund Tarkan in der Türkei gelebt hat, also das ist noch vor der Erdogan-Zeit gewesen, da habe ich den besucht in Istanbul, hat er in Fenerbahce gewohnt, auf der asiatischen Seite. Da gibt es einen sehr schönen Boulevard mit so Cafés und Boutiquen. Und da waren wir in einem Café und es war im Herbst auch und das Café hat eine Terrasse gehabt und wie so eine Art Heizpilze, mit Ausläufern, aber unten im Boden. Da kam die warme Luft von unten nach oben hoch. Total geil.
Ach, wie cool.
Sowas würde ich hier einbauen.
Ja, ist eine gute Idee. Ja? Gute Idee. Ja, 42 Millionen. Ja, das Schönste ist ja tatsächlich immer nachzudenken, was man machen würde, wenn man die Ziehung guckt und dann kommen die eigenen Zahlen. Und da muss ich eine Sache mal, vielleicht erinnerst du dich daran, es gab mal, wurden mal Zahlen gezogen, die haben wirklich sehr, sehr viele Leute getippt. Und da war natürlich auch der Jackpot lange nicht so groß. Und da habe ich noch so gemutmaßt, da gab es schon den einen oder anderen, der samstags die Ziehung gesehen hat. Und er hatte, bis er die Quote wusste, weil die erfährst du ja, glaube ich, dann erst am Montag oder Dienstag oder so, wahrscheinlich schon mehr Geld ausgegeben, als er gewonnen hatte. Weil das kann ja echt in die Hose gehen, das Thema. Ne? Es gibt ja manche Leute, die drehen ja sofort durch.
Das ist ja dämlich. Gut, das habe ich ihm versprochen, Herr Dr. Konradsheim, ich würde Sie natürlich schon informieren. Also Sie würden es daran merken, ich rufe Sie an und sage, ich kaufe endlich den Clubsport. So in dem Sinne schnell zur Lottoannahme.
Ich kaufe Mobile mit allen Autos, die es gibt.
Ich würde mir tatsächlich, das Einzige, was ich mir noch zusätzlich kaufen würde, ich würde mir den Carrera 3-2 Clubsport bei Herrn Dr. Konradsheim kaufen. Mit dem weißen Fuchsfelgen spendieren und das wär's.
Ich würde bis an mein Lebensende Quatsch machen. Und es muss genug übrig bleiben, damit meine Tochter auch ihr ganzes Leben Quatsch machen kann.
Ich mache da so schon genug Quatsch.
Ja, ich ja auch. Deshalb,
wenn das jetzt hier meine Frau hört, dann ist abgeschaltet. Gibt's nächste Woche gar keinen Podcast. Das wäre
die komplette Eskalation.
Es gibt nächste Woche keinen Podcast. Hör auf. Wir kommen nicht mehr heil zu Hause raus.
Du hast recht, ja.
Lass es. Cut.
Gut, also, macht's gut, ciao. 42 Millionen. Da weiß man wirklich nicht, was man damit machen soll, oder?
Nee.
Da geht's einem schon viel zu gut für.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.